Jo, hallo zusammen zu einer weiteren Folge AI or Die. Heute habe ich mir zum Ziel genommen, über BI, Data and Analytics im Manufacturing-Umfeld zu sprechen. Ich habe da den Lukas als Gast da und ich will direkt mal einsteigen, Lukas. Was ist denn, wenn es die überhaupt gibt, die eine Datenwahrheit, die auf dem Shopfloor am häufigsten ignoriert wird und dann übertrieben, was kostet die tatsächlich ein Werk jeden Tag?
Hi Kai, freut mich dabei zu sein. Ich würde sagen, das Wissen der Mitarbeiter. Weil du auf dem Shopfloor extrem viel Wissen hast, was nicht so richtig strukturiert erfasst ist. Und was dir aber operativ, gerade so im Verbesserungskontext, ein unglaublich großes Potenzial bietet.
Gut, das heißt, du hast jetzt ja schon Sachen angesprochen. Also du hast ja letztendlich ja das Wissen der Mitarbeiter, was man ein Stück weit ja dann auch als Daten verstehen kann, aber natürlich ja auch die Daten der Maschinen und alles, was so drumherum gesammelt wird. Und da ist ja dann immer wieder ein bisschen die Frage, wenn wir, und gerade wenn wir dann über Data Analytics und BI sprechen wollen, dann ist ja immer so der erste Schritt, ja, wie finde ich denn überhaupt die Daten? Sind die Daten verfügbar? Welche habe ich? In welcher Qualität liegen die vor? Und das würde ich ja sagen, ist ja nicht nur ein Thema innerhalb des Manufacturing, sondern das ist ja überall. Aber jetzt so aus deiner Sicht, ist es denn im Manufacturing besonders schwer, an diese Daten zu kommen oder besonders einfach, weil es näher an den Prozessen entsteht? Was ist da so deine Sicht?
Manufacturing ist, glaube ich, schon deutlich komplexer als jetzt andere Bereiche, wie zum Beispiel die Logistik, weil du typischerweise im Logistikkontext einen viel höheren Standardisierungsgrad hast, was deine Abläufe angeht. Also Teil muss von A nach B, Palette muss verpackt werden, verschickt werden, ist halt ein Prozess, den kannst du unglaublich oft wiederholen. Mhm. Im Produktionsbereich, das ist das Faszinierende, wie ich finde, eigentlich im Manufacturing, ist es halt so, du hast unterschiedliche Fertigungsverfahren, was sowohl Automatisierungsgrad angeht, was aber auch vielleicht vollständig das Prinzip der Abfertigung angeht. Also habe ich eine Verkettung, habe ich keine Verkettung? Stehen da Menschen dazwischen? Wie kommt eine Information, das Material an die Anlage hin? Also heißt, und du kannst ja so unterschiedliche Sachen herstellen. Du kannst Sondermaschinen bauen, wo du jedes Produkt, was du am Ende dem Kunde verkaufst, ein Einzelteil ist. Du kannst aber genauso Haribo-Gummibärchen produzieren, wo du wirklich in, weiß ich nicht, Millionen oder Milliarden Stückzahlen produzierst. Also da siehst du schon die Bandbreite, wie unterschiedlich und wie schnell Produktion komplex werden kann. Und drum ist es auch von der Datenperspektive, und das war ja deine Frage, da einfach wichtig, dass man die richtigen Methoden anwendet, um dann das Wissen strukturiert aufzuarbeiten.
Ich finde das spannend. Ich habe jetzt erstmal so gedacht, weil ich selbst war jetzt, wir waren ja auch schon im Produktionsumfeld, jetzt so insgesamt bei Porsche relativ häufig auch unterwegs und da durfte ich dann auch mal so in die Produktion mit reingehen und da habe ich jetzt erstmal gedacht, okay, ist ja eigentlich ähnlich wie Logistik, ist ja okay, läuft da irgendwie so ein Band und dann werden da irgendwie Sachen hinzugefügt, abgenommen, was auch immer. Aber selbst, und als du jetzt so angefangen hast zu erklären, ist mir es dann wieder aufgefallen, damals waren dann auch die Werke, die dann verglichen wurden, beispielsweise jetzt Zuffenhausen und Leipzig, was irgendwie so eins irgendwie so historisch gewachsen, wo jetzt noch sehr, sehr viele Mitarbeiter sind, wo halt komplett andere Prozesse, sage ich mal, in der Produktion laufen, als jetzt grüne Wiese, Leipzig, irgendwie modernste Roboter und ich weiß nicht was. Und obwohl es ja am Ende, es kommen jetzt unterschiedliche Autos raus, aber trotzdem kommt ja am Ende irgendwie ein Auto raus. Und das ist mir jetzt gerade eben auch wieder so klar geworden. Okay, selbst da, oder sagst du, okay, es kommt das mehr oder weniger das gleiche Produkt raus. Und du hast es natürlich nochmal viel, viel breiter gemacht. Und da ist wahrscheinlich, ja, Logistik dann schon irgendwie klarer in dem, ja, wo ist der Beginn, wo ist das Ende und was sind die Schritte, die dazwischen notwendig sind, um von A nach B zu kommen. Okay, war mir
genau. Und du hast es ja bewusst. Du hast jetzt ja im Endeffekt die Champions League in der Produktion angeschaut, also eine getaktete Montagelinie oder Produktionslinie jetzt in deinem Beispiel von Porsche. Musst ja nochmal um dich rumschauen. Alles, was du irgendwie siehst, was physisch ist, wurde irgendwo hergestellt. Das heißt, da gibt es eine Fabrik und da hat sich irgendjemand einen Produktionsprozess für überlegt. Und im seltensten Fall ist das ja in der Praxis dann tatsächlich eine getaktete Montagelinie wie im Automotive-Bereich, sondern das halt dann vielleicht eher eine Manufaktur oder vielleicht eine Kleinserie, die da hergestellt wird. Vielleicht in einem, man nennt das Werkstattprinzip, wo halt einfach Maschinen im Raum stehen und das Material irgendwie so von Maschine zu Maschine wandert und du eben nicht ein durchgängiges Band hast, was deine Autos von Station zu Station bringt.
Und wie komme ich denn dann jetzt an die Daten? Wir haben ja noch gar nicht über die Qualität gesprochen, weil die muss ja wahrscheinlich dann auch noch einigermaßen sein. Aber was sind denn Ansätze, da dann wirklich, sage ich jetzt mal, gut an diese Daten ranzukommen, damit wir dann über alles weitere, was wir danach dann Richtung Analytics und so weiter sprechen wollen, damit ich diese Grundlage überhaupt habe.
Ja, also da gibt es ja verschiedene Ebenen. Jedes Unternehmen hat ja typischerweise ein ERP-System und die meisten Unternehmen im europäischen Bereich, die haben ja dann zumindest mal einen Produktionsauftrag in der ERP-Ebene mit vielleicht noch Stückliste und im Produktionsauftrag steht drin, ich muss jetzt an der und der Anlage produzieren, ich habe x Minuten Vorgabezeit oder eine Zeit pro Einheit, meistens Stück in der diskreten Fertigung als Beispiel. Und ich weiß quasi, dass ich da jetzt eine Bearbeitung machen muss. Dann hast du klassischerweise unterhalb vom ERP ein MES, BDE-Layer, also quasi so eine Plattform für den Mitarbeiter. In vielen Fällen ist es aber auch schon Papier. Also da siehst du auch schon, wie breit es dann in der Praxis tatsächlich wird. Also oft ist es so, der ERP-Auftrag wird ausgedruckt, geht als Papierzettel dann runter auf den Shopfloor zum Mitarbeiter. Dort wird die Bearbeitung ausgeführt, dann wird im schlimmsten Fall auf Papier dokumentiert. Irgendwann landet es zu dem ERP oder du hast halt parallel dazu oder alternativ dazu dann ein BDE-System, nennt sich Betriebsdatenerfassungssystem, oder ein MES, das nennt sich dann Manufacturing Execution System. Weiß nicht, ob die zwei Begriffe bekannt sind. Und darunter kannst du natürlich dann sagen, okay, da habe ich vielleicht meine Maschinendaten oder ich habe halt so wichtige Informationen, die ich für den Mitarbeitern brauche, und das wird eben oft vergessen. Und da siehst du auch schon, in jedem von den Bereichen, also von den einzelnen Ebenen, wo wir jetzt waren, steckt natürlich ein unglaubliches Potenzial.
Ja, ein unglaubliches Potenzial, positiv ausgesprochen, aber natürlich auch, es hört sich an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen manuell auf jeden Fall an, so zumindest, was ich da jetzt so rausgehört habe.
Extrem, ja. Also je nach Unternehmen natürlich, was auch, kann das vielleicht als Reife gerade bezeichnen. Bei einem Automotive OEM in der Montagelinie ist natürlich extrem viel dokumentiert. Wobei, wenn du mal links, rechts schaust, gibt es da auch noch Stifte und Zettel und so weiter. Die haben zum Teil aber auch ihre Berechtigung. Nur je weniger effizienzgetrieben jetzt natürlich ein Unternehmen in der Vergangenheit ist und vielleicht auch die Markterfordernisse das gar nicht hergeben, dann hast du natürlich ein höheres, man spricht in der Lean-Sprache oder in der Produktionssprache oft von Verschwendung, also unnötige Zeitaufwände, dann hast du da natürlich mehr unnötige Zeitaufwände für Dokumentation, für Bürokratie, die du dann natürlich heben kannst. Und nach dem strebt ja eigentlich jeder Produktion im Alltag.
Aber jetzt sagen wir mal, okay, jetzt habe ich, wie gesagt, die verschiedenen Systeme, die du auch genannt hast, habe ich verknüpft, habe diese Daten in irgendeiner Art und Weise verfügbar, habe auch im besten Falle da vielleicht die eine oder andere Zettelwirtschaft auch noch digitalisiert. Und jetzt muss ja trotzdem irgendwie auch noch diese Datenqualität irgendwie sichergestellt werden. Oder ja, was ist denn so deiner Erfahrung nach? Sie wird wahrscheinlich auch nie die perfekte Datenqualität geben. Man muss dann wahrscheinlich auch irgendwann mal beginnen. Aber ab welchem Punkt bist du denn zufrieden? Oder wann sozusagen geht es dann für dich Richtung Analyse? Also ist da so ein Mindeststandard, den du erwartest sozusagen, dass man dann da auch was Vernünftiges aus den Daten sozusagen rauslesen kann, um sich dann auch weiter optimieren zu können?
Das Wichtigste ist ja, dass du eine Identifikation schaffst von den Menschen auf dem Shopfloor oder von den Menschen in der Produktion mit bestimmten Kennzahlen. Und in der Praxis machst du da zwei Dinge. Das eine ist, du gehst erstmal hin und baust dir eine Art Balance Scorecard auf, wie du Unternehmensziele strukturiert auf den Shopfloor runterbrechen kannst. Man spricht da in Produktion oft von Dimensionen wie Safety, Quality, Cost, Delivery, People, SQCDP, also quasi 5 Dimensionen, in denen du allen gut sein musst, um am Ende eine stabile, gute, effiziente Produktion zu haben. Das ist das eine. Da könntest du jetzt mal anfangen, aus der Analytics-Perspektive, von den ERP-Daten beginnend, also zum Beispiel, wir können dann mal das festmachen an einem konkreten Beispiel. Sagen wir mal Qualität. Du willst ein Werk haben, was eine hohe Qualität hat. Dann würdest du auf der Unternehmensebene sagen, okay, dazu müssen wir, typische Kennzahl dafür auf im Controlling ist, Fehlerkosten müssen wir im Griff haben. Also muss ich eine Struktur schaffen, wie ich Fehlerkosten von der Unternehmensebene so runterbrechen kann, dass ein Mitarbeiter am Shopfloor versteht und ein Gefühl hat, was ist mein Beitrag, um übergeordnet Fehlerkosten verbessern zu können. Und da fängt man typischerweise dann im Controlling an, fragt mal im Controlling nach, okay, was ist denn bei euch Fehlerkosten? Dann sagt er, okay, bei uns im ERP-System haben wir Kosten für Ausschuss und Nacharbeit so und so erfasst. Dann kannst du dir dann ein schönes Dashboard bauen, zum Beispiel mit Power BI oder wie auch immer. Und wahrscheinlich kannst du es auch ein Stück weit runterfiltern auf eine Produktionsabteilung, auf vielleicht eine Montagelinie, je nachdem, wie genau du bist. Da stellst du dann aber schon fest, naja, so Kostenstellenstruktur und die ganzen Verrechnungen, die sind gar nicht so genau, dass du am Ende das auch vielleicht auf einen Mitarbeiter oder auf eine Tätigkeit eines Mitarbeiters zurückführen kannst, weil genau das, sowas müsstest du ja schaffen, damit ein Mitarbeiter sagt, okay, das ist, Fehlerkosten ist nicht ein abstrakter Begriff, sondern ich weiß genau, was das jetzt irgendwie bedeutet hat oder wie es verursacht wurde. Und das heißt, du brauchst nicht nur diesen Top-Down-Kanal, ja, dass ich sage, ich breche die Kosten jetzt runter, sondern ich brauche genauso einen Bottom-Up-Kanal. Und der Bottom-Up-Kanal, der muss eine sehr einfache und verständliche und klare Struktur und Linie haben, dass du da alle Mitarbeiter oder möglichst viele Mitarbeiter einbinden kannst und dass du dann in den Ebenen zum Beispiel mal, das waren wir gerade bei einer Montagelinie, wenn du dann den Teamleiter der Montage hast, dass der Teamleiter der Montage anhand von den Rückmeldungen seinen Mitarbeitern erklären kann, wie sich jetzt die Fehlerkosten zusammengesetzt haben. Und dann entschieden werden kann, okay, was für Maßnahmen und Themen brauchen wir jetzt, um Verbesserungsmaßnahmen dann einzuleiten.
Wenn du hast ja jetzt schon mal ein bisschen angesprochen, also so von ganz oben kommt, in Anführungsstrichen, und vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen dich vorstellen, weil dieses Bottom-up ist ja letztendlich auch eine entscheidende Sache, dass sozusagen dann wirklich die Menschen an der Produktionslinie dann auch da was von haben. Ich meine, du bist ja jetzt selber CEO und Co-Founder von Scalable One Stuttgart, also hier Schwaben Connection, du bist ja auch nochmal Dozent in Pforzheim und führst letztendlich ja mit Scalable One eine Software, die Shopfloor und Instandhaltung irgendwie digitalisiert. Vielleicht kannst du da einfach auch nochmal ein paar Sachen zu dir sagen und vielleicht da auch nochmal die Brücke zuschlagen, die ich zumindest jetzt so interpretiert hätte, dass dieses Bottom-up ja eigentlich auch ganz gut so mit deiner Lösung zusammenpasst.
Ja, ich bin ja seit ich 12 bin in der Produktion, sage ich ganz gerne. Also ich bin aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb, so 100 Kilometer südlich von Stuttgart, da wo wir jetzt sitzen. Und da hat mein Urgroßvater vor über 100 Jahren einen Zerspannungsbetrieb gegründet. Der hat dann am Anfang die Uhrenindustrie beliefert, dann sehr viel Automotive, mittlerweile Maschinenbau, also hat ungefähr 400 Leute. Und da bin ich Teil der vierten Generation. Mein Vater war da vor der Rente geschäftsführender Gesellschaft, der Werkleiter. Und dann war ich halt so immer die flexible Aushilfskraft für ihn im Produktionsbereich. Das heißt, ich durfte an den Maschinen stehen, durfte, mein erster Job war unter anderem Stangenspitzen, Teile sortieren, also so richtige Fleißarbeit, um das vielleicht auszudrücken, aber gab einen ganz ordentlichen
Stundenlohn. Ich mag das, dass du immer so positiv bist.
Von dem her war das ganz cool. Und da habe ich so alle Stationen eigentlich durchlaufen im klassischen Produktionsbetrieb. Und mein Vater in der Werkleiterrolle, da habe ich immer gemerkt, wie der so im Zwiespalt ist zwischen Kunden, Material, Menschen, Lieferanten und so weiter. Und dass Produktion an sich eigentlich ein spannendes Feld ist. Und das hat mich dann eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet. Und das war auch der Trigger damals dann Scalable zu gründen mit meinen Co-Foundern zusammen, weil wir gesagt haben, ja, wir wollen so dieses klassische Streben nach Prozessoptimierung, nach Verbesserung, wollen wir mit Digitalisierung verbinden. Und da ist in der, man nennt das ja dann Lean Production, Lean Management, in der Lean-Welt ist diese Befähigung von Menschen, von Führungskräften unglaublich essentiell. Und genau das machen wir mit Scalable One, das ist unsere Plattform. Wir nennen das Betriebssystem für die Smart Factory, wo du als Führungskraft, als Operator und als Instandhalter alles abbilden kannst, was du im Tagesgeschäft brauchst. Das heißt, diese Kommunikationskaskade, Rückmelden, Instandhaltungsprogramme und so weiter, Shopfloor Management.
Cool. Und wenn wir da jetzt ja dann auch, sagen wir mal, wieder ansetzen und sagen, okay, jetzt, du hast vorher die Scorecard angesprochen, ja, jetzt habe ich da vielleicht ein System für mich entwickelt und will die jetzt im Alltag sozusagen nutzen. Und wie sieht da, sag ich mal, so eine gute tägliche, sag mal, Produktionsbesprechung aus, die dann wirklich Daten auch nutzt? Also kannst du da nochmal so ein Beispiel finden, sozusagen, wie, wenn ich dann wirklich das habe, wie das dann auch im Alltag sozusagen für jemanden dann auch aussehen könnte?
Ja, sehr gerne. Ich würde mal bei dem Beispiel mit der Qualität und den Fehlerkosten bleiben, weil das, glaube ich, das ist ja jetzt ein Teil von der Scorecard. Also man kann das für alle anderen Dimensionen natürlich genauso machen, aber dann haben wir es mal irgendwie plakativ.
Vielleicht können wir diese Dimension auch einfach nochmal, also ich musste nämlich auch fairerweise auch einmal googeln, was SQCDP heißt. Safety, ja. Quality, Cost, Delivery, People. Also Sicherheit, Qualität, Kosten, Lieferung, genau. Und Menschen.
Genau, ich habe leider jetzt nicht hier auf dem Schreibtisch, ich habe hier so ein Buch von Kiyoshi Suzaki, das ist ein Japaner gewesen und die ganze Lean-Philosophie kommt ja von Toyota. Und dann haben die Japaner das ja irgendwann beschrieben und oft ging das dann so durch die englische auch die englische akademische Welt und so weiter. Und da gibt es ein Buch, das heißt The New Shopfloor Management, das ist von 1993. Und im Endeffekt machen nahezu alle Unternehmen Shopfloor, also alle mit einem hohen Lean-Reifegrad Shopfloor Management genau in den Methoden, was er damals 1993 als New Shopfloor Management beschrieben hat. Das ist vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Also von der Methodik ist das immer noch das Gleiche. Aber jetzt, um mal das
machen. Aber das ist tatsächlich, aber ich würde sagen, wir haben ja aktuell auch ein neues Buch wieder rausgegeben, AI or Die, kann man auch bei kaiuwestahl.com sich gerne mal anschauen und runterladen, wo wir so das ganze Thema Dashboarding Analytics zusammengefasst haben. Und da gibt es auch so viele, so Ben Schneiderman, der hat irgendwie auch 1980 oder so diese Philosophie dieses Mantras, was er eben da beschrieben hat. Also ich gucke erstmal sozusagen das große Ganze, dann habe ich Filter und Drilldown und dann als letztes sozusagen die Details. Also es gibt da tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr viele Disziplinen und das ist mir da wieder der Schneidermann-Mantra auch sofort eingefallen, wo du sagst so, ey, es ist ein total alter Schuh und die Leute sagen so, ja stimmt, macht total Sinn, aber irgendwie macht es trotzdem noch keine.
Ja, Konzept hat damals schon gepasst. Ja, genau. Passt 1:1, sehr, sehr witzig. Ja. Ja. Okay, um das jetzt mal festzumachen an den Fehlerkurs, weil du auch gefragt hast, wie ist das über die Produktionsbesprechung? Da muss man erstmal verstehen, du hast in der Produktion typischerweise eine Besprechungskaskade. Also du hast mehrere aufeinanderfolgende Meetings. Das fängt typischerweise ganz unten an der Maschine am Shopfloor an. Da ist die erste Besprechung und dann im gewissen Zeitversatz ist dann zum Beispiel der Teamleiter dran, dann ist der Abteilungsleiter dran, dann ist der Werkleiter dran, dann ist das Management dran. Also so kannst du dir vorstellen, dass du über mehrere Ebenen kommunizierst. Jetzt könnte man ja sagen, ich fange mal mit dem Teamleiter an. Der Teamleiter kriegt zum einen mal einen BI-Bericht zum Beispiel, weil wenn ich jetzt bei den Fehlerkosten bin, ist es ja oft das, was im ERP-System irgendwie bewertet ist. Also könnte ich ja über ein BI-Tool und über weiß ich nicht, ob man die direkt angreift oder über ein Data Lake und so weiter, bist du ja Experte, könnte ich mir einen BI-Report bauen, der für das Team an sich die Fehlerkosten der letzten 7 Tage im Trendverlauf darstellt, jeden Tag den Fehlerkostensatz. Könnte der Teamleiter also bewerten, okay, wie waren die letzten 24 Stunden, das ist immer der typische Fokus von einer Produktionsbesprechung, heißt, hatten wir da unsere Qualität im Griff, haben wir das mitbekommen. Dann wirst du feststellen, ja, vielleicht dauert es ja eine gewisse Zeit, bis Fehlerkosten im ERP-System richtig sichtbar sind. Also kannst du da schon mal in deiner Trenddarstellung vielleicht einen Zeitversatz haben. Und je länger ja ein Zeitversatz ist, desto schwieriger ist es, rückwirkend irgendwie zu bewerten und zu entscheiden, ja, was ist denn da genau schiefgelaufen, was war vielleicht die Ursache und so weiter. Also brauchst du ja eine viel kurzzyklischere Kennzahl und da spricht man oft von Frühindikatoren. Weiß nicht, ob du die unterscheiden kannst, Spätindikator, Frühindikator.
Aber kannst du gerne für unsere Gäste hier oder Zuhörer vielleicht einfach nochmal kurz aufdröseln?
Ja, gerne. Spätindikator ist was, eine Kennzahl, die mir nach einem gewissen Zeitverlauf eine Indikation darüber kriegt, ob sich ein Prozess oder irgendwas in die richtige Richtung entwickelt. Da würden jetzt Fehlerkosten zum Beispiel reinzählen, weil du ja die erstmal im ERP verbuchen musst. Im schlimmsten Fall muss noch der Controller irgendwie eine Korrekturbuchung machen, bis du einigermaßen belastbare Daten hast. Also heißt, die stehen dir nicht sofort live zur Verfügung. Und jetzt ist es so, damit du mit Spätindikatoren gut arbeiten kannst, brauchst du sogenannte Frühindikatoren. Also können wir uns jetzt für die Fehlerkosten die Frage stellen, was wären denn gute Frühindikatoren auf der Mitarbeiterebene, die mir als Teamleiter helfen, meinen Spätindikator, und darum geht es immer bei den Frühindikatoren, in die richtige Richtung zu entwickeln. Also dafür zu sorgen, dass ich möglichst wenig bis keine Fehlerkosten habe. Und da wären dann so typische Themen wie, ich lasse die Mitarbeiter dokumentieren über vielleicht ein einfaches, einfache Verlusterfassung, eine einfache Maske, was für Mehraufwände für Nacharbeit hatten wir? Wie viel Ausschuss hatten wir genau in der letzten Schicht, in der letzten Stunde? Kann ich ja natürlich auch live tracken. Also sehr, sehr kurzzyklisch, dass ein Mitarbeiter sagen kann, okay, ich habe heute folgende Probleme in Bezug auf Qualität gehabt und das hat mir ein Zeitpotenzial von X bedeutet. Gibt auch so eine Kennzahl, die nennt sich First Pass Yield. War die Herstellung von einem Produkt im ersten Anlauf erfolgreich oder nicht? Man kennt das vielleicht von Tests, wo man solche Zahlen hat. Also heißt, der Teamleiter braucht dann auf der einen Seite seinen BI-Report und auf der anderen Seite das Feedback von seiner Mannschaft. Hey, wie war denn die kurzfristige Qualität der letzten Stunde? Was sind für Probleme aufgetreten? Und wie läuft dann so eine Produktionsbesprechung an? Du schaust dir deinen Trend an. Du lässt dir reporten von deinem Team, was die Themen waren. Vielleicht kannst du beides auch schön schick nebeneinander darstellen. Und dann bewertest du für deine Ebene. Habe ich jetzt in Bezug auf Qualität meine Themen im Griff? Dann bin ich grün, also ich bin im Zielbereich. Ich habe alles unter Kontrolle. Klassischerweise gibt es eine gelbe Farbe für den jeweiligen Tag. Da sage ich, ich habe bin nicht im Zielbereich, aber ich bin ja als Teamleiter und habe ja auch gewissen Zugriff auf Personen, vielleicht auf einen Qualitäter als Beispiel oder jemand aus der Arbeitsvorbereitung, der mich unterstützt. Mit denen zusammen kann ich alle Maßnahmen definieren und in die Wege leiten, die es benötigt, um das Problem abzustellen. Dann wäre ich gelb, also ich hätte eine Abweichung, aber ich habe selber, kann ich auch ins Gable dann natürlich schön dokumentieren, Maßnahmen definiert, die das Problem dann abstellen. Oder ich sage, nee, ich bin rot, also ich habe hohe Fehlerkosten und ich kriege es auf meiner Ebene auch nicht im Griff, dann würde ich quasi meinen Tag rot markieren in der Qualitätsdimension, damit dann mein Chef, zum Beispiel dann der Abteilungs- oder Werkleiter, sieht, okay, im Team der Montage hatten wir einen roten Qualitätspunkt. Also lasse ich mir jetzt berichten, was da genau das Thema ist. Und dann schaue ich auf der nächsthöheren Ebene, welche Leute brauche ich, was für Maßnahmen muss ich verabschieden, um dann die Fehler in den Griff zu kriegen. Und so würde dann ein kaskadierendes Shopfloor-Meetings dann ablaufen, wo du in eine einheitliche Struktur setzt und jede Ebene immer versuchst zu befähigen, möglichst viele Probleme eigenständig zu lösen.
So jetzt aus dem Dashboarding oder Visualisierung, das ist ja so diese Ampel, die man ja auch, wie du jetzt schon angesprochen hast, die wird ja an der einen oder anderen Stelle so als Visualisierungsexperte, okay, hat keine Informationstiefe und so weiter, funktioniert super. Im Straßenverkehr, okay, ich muss Gas geben, ich muss bremsen, ich darf anfahren sozusagen, ich muss halten. Jetzt hast du es aber ja schon auch nochmal diese menschliche Komponente mit reingebracht. Also, dass du letztendlich auf Basis von Daten bewertest und dann zu einer Bewertung kommst im Sinne von, ich bin genau im gelben Bereich, ich bin im grünen Bereich, ja. Ich bin im roten Bereich. Also, da würdest du schon auch noch immer sagen, es ist jetzt nicht so, es ist jetzt sozusagen der Schwellwert X und der wird überschritten oder unterschritten und dann kommt das ein, sondern ist es tatsächlich dann immer, dass es dann erst weitergegeben wird, in Anführungsstrichen, wenn eine Person, wie gesagt, der Teamleiter, der Werkleiter etc., da dann eben so eine Indikation gegeben hat, auch nach dem Gespräch der Teamleiter dann mit seinem Team auf dem Shopfloor und dann wird sowas erst bewertet. Also es ist nicht nur rein datengetrieben, sondern schon auch noch die Analyse eines Menschen, die dahinter steht.
Ja, hast du sehr, sehr gut beschrieben. Ich würde sogar noch eins weitergehen. Ich würde sagen, diese drei Farben, grün, gelb, rot, was ich beschrieben habe, das ist die Selbstverpflichtung des Teams in der jeweiligen Besprechung, die letzten 24 Stunden einzuordnen und auch dahinter zu stehen. Da geht es ja viel um Identifikation. Es bringt dir ja nichts, wenn du im Shopfloor-Meeting, das ist der Super-GAU, der dir passieren kann, dass du Kennzahlen darstellst und dann eine Diskussion, das kennst du wahrscheinlich, über die Datenqualität losgeht. Oder vielleicht derjenige, der das Dashboard erstellt hat, dann auf einmal so gefühlt verantwortlich für die Daten ist. Und genau aus dem Modus musst du ja wegkommen, weil es geht ja um, es muss um die Sache gehen, es muss um reale Probleme in der Produktion gehen. Und es muss darum gehen, wie wir die lösen können und nicht, wie wir Daten anders darstellen können. Also das heißt, es ist bewusst eine manuelle Einordnung des Teams. Ich stelle das ganz gerne als Monatskreis, nenne ich das da. Das heißt, du stellst den Kreis vor, der hat im November jetzt 30 Tage hat der November, ja. Also 30 Teile und jeder Tag färbst du dann in dein Meeting entsprechend ein. Und dann siehst du am Ende vom Monat so die letzten 30 Tage, wie oft waren wir den Grünen, wie oft hat man alle unsere Themen im Griff und so weiter. Also das würde ich auch bewusst manuell anordnen. Das heißt aber nicht, dass du nicht wenn du jetzt sagst, neben diesem Monatskreis habe ich einen eingebetteten BI-Report, daran kann ich ja durchaus eine farbliche Indikation geben. Da kann ich ja sagen, okay, mein selbstgesetztes Ziel waren x Euro bei den Fehlerkosten zu bleiben. Wenn ich drüber bin, dann färbe ich den Balken schon mal ein, damit ich halt schneller bin in der Abweichungserkennung und dann das Meeting zu nutzen, mit den beteiligten Personen zu diskutieren, an was es denn lag und was man tun kann.
Jetzt könnte man natürlich so ein bisschen dazu verfallen, und das ist ja, wenn ich Softwareanbieter bin, ich habe eine Software, die führt dich da prima durch, hast du keine Probleme mehr, aber es hört sich trotzdem ja, obwohl du ja auch diesen Background der Software hast, ja nach sehr viel Kommunikation und ja, die Leute müssen dahinter stehen, wir müssen die Leute abholen etc. Wie würdest du da so diesen Spagat beschreiben? Also wenn ich jetzt auch an so einem konkreten Lösungsansatz, wie jetzt von eurer Software interessiert wäre, die dann auch wirklich einführe, also wie viel hilft man da die Software, aber wie viel muss ich tatsächlich auch noch in der Einführung, auch Kommunikation und erstmal die ganzen Prozesse klar werden? Also wie viel Beratungsaufwand ist da dann am Ende des Tages auch noch drin? Oder kannst du wirklich sagen, okay, hier ist die Software und that's it?
Nee, das kannst du natürlich nicht. Also eine Software, gerade in diesem Digitalisierungskontext von Shopfloor-Management, der kann dich, der unterstützt dich digital. Also ich kann einmal den Prozess beschreiben, wie das 1993 von dem Kiyoshi Suzaki beschrieben wurde. Da gab es natürlich dann ein Whiteboard und auf dem Whiteboard hat man Spalten gemacht, Safety, Quality, Cost, Delivery, People, und hat dann immer mit dem Stift das auf die Whiteboards geschrieben. Und wenn du dann, jede Besprechung hat quasi ein eigenes Whiteboard, was ja an einer unterschiedlichen Position im Werk steht. Und dann hat man Kärtchen geschrieben, und wenn dann das eine Board was in die nächste Ebene transportieren musste, dann musste halt die Karte transportiert werden. So. Das heißt, dadurch, dass wir die Methode ja nicht stark verändert haben, sondern nur vielleicht ein bisschen optimiert haben, sparst du dir natürlich Doppeleingabeaufwände, machst Zusammenhänge leichter sichtbar und so weiter. Das erspart dir aber nicht, dass du dich täglich mit deinem Team am Shopfloor triffst und ähnlich wie du es in einem analogen Shopfloor-Meeting machst, die Struktur durchgehen muss. Aber es befähigt halt so ein bisschen die Leute. Also was dir da als Führungskraft halt sehr, sehr oft oder als Projektverantwortlicher sehr, sehr oft begegnet, du musst halt allen Leuten erklären, wie die neue Methode ist. Das kannst du dir ja vorstellen, wenn du da dann die Whiteboards in die Produktion reinschiebst und jedem erklärst, dass jetzt, wenn er ein Problem hat mit der Qualität, dann bitte den Stift nimmt und dann mit dem Stift an das Whiteboard sein Problem hinschreibt, dann gibt es so verrückte Berater, die sagen dann, ja, und da muss es den roten und den grünen Stift geben, weil das macht was psychologisch mit dir, wenn du den grünen Stift nimmst und dann die Prozessbestätigung und den Erfolg mit deinem grünen Stift markierst, wie wenn du den roten Stift nimmst, wo dann eben von der Abweichung von Problemen dann entsteht und so. Also da merkst du schon, da gibt es viel Erklärungsaufwand, was eigentlich in der Einführung von so einer Shopfloor-Management-Routine und Methode dahinter steht. Und da nimmt dir Digitalisierung natürlich extrem viel ab, weil es Dinge simplifiziert. Aber so viel gehört natürlich auch zur Wahrheit. Es erspart dir natürlich nicht, den Change zu initiieren. Und das hängt ein bisschen vom Reifegrad vom Unternehmen an, wie viel Beratungsunterstützung dann unsere Kunden da von uns haben wollen. Da gibt es sehr Lean, also Unternehmen mit einem sehr hohen Lean-Reifegrad, wo quasi das Tool an sich schon reicht, um das Lean-Team oder das Management dann die richtige Methode an die Hand zu nehmen. Wir haben aber auch größere Change-Projekte, wo wir dann erfahrene Produktionsleiter mit dazu nehmen, wo man dann eben vom Grund auf diese Kaskade und die Reports und die Meetings entsprechend aufbaut.
Ich könnte mir ja trotzdem vorstellen, wenn ich dann, wie gesagt, ein solches System wirklich auch digitalisiert habe, dass ich dann nicht mehr so vor diesen großen Herausforderungen stehe, dass ich jetzt, wenn ich jetzt große Unternehmensziele habe, also irgendwie auf einer Management-Ebene, und ich dann irgendwie das dann eben auch den Purpose, den einzelnen Mitarbeiter am Shopfloor geben möchte, dass ich da natürlich dann schon einfach, wenn das alles digitalisiert ist, diese Möglichkeit eben geben kann, zu sagen, okay, der Geschäftsführer sagt jetzt, okay, Ziel ist XYZ, Qualität um so und so viel Prozentpunkte hoch oder was auch immer, ja, keine Ahnung, was da jetzt so einer vielleicht in der Produktion sagen würde, und dass ich das dann ja wirklich jedem Mitarbeiter runter auf dem Shopfloor und den verschiedenen Ebenen dazwischen sozusagen den eigenen Purpose geben kann, weil das ja dann alles dokumentiert, auswertbar ist, die Daten verfügbar sind, im Zweifel auch noch in einer einigermaßen vernünftigen Qualität, und das kann natürlich ja dann auch insgesamt ein großes Organisationsziel sein, da einfach auch nochmal datengetriebener zu werden oder eben jeden auf seinen einzelnen Ebenen das Ziel, das Zweck zu geben, warum ich das eigentlich tue, und dann irgendwie auch noch miteinander zu verbinden. Aber was sind da nochmal deine Gedanken dazu?
Ja, da sprichst du den wichtigsten Punkt eigentlich ab. Wenn ich als Mitarbeiter natürlich sehe, was habe ich für einen Beitrag für ein Unternehmensziel, dann erzeugt das eine unglaubliche Motivation beziehungsweise eine unglaubliche Demotivation, wenn ich jetzt zu dir sage, hey, lieber Kai, also du schreibst jetzt jeden Tag in die Software rein, wenn du ein Qualitätsproblem hattest und was das lag, und dann stellst du nach 3 Monaten fest, okay, das habe ich jetzt jeden Tag gemacht. Also tatsächlich ist es so, wenn du so eine Initiative startest, die Bereitschaft bei der Belegschaft meiner Erfahrung nach ist eigentlich immer da. Mhm. Natürlich gaussische Normalverteilung, es gibt immer ein paar, die da voll für brennen, und es gibt ein paar, die finden das so wie alles andere ja sowieso kacke, aber die meisten machen da schon mit. Aber es entsteht natürlich da eine Erwartungshaltung, und die Erwartungshaltung ist, dass sich natürlich was verbessert. Also heißt, wenn du dann Verbesserungsmaßnahmen, eine Priorisierung von deinem KVP-Prozess, also kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wenn du das nicht ernst nimmst, dann kriegt man das als Mitarbeiter natürlich sofort mit, und dann entsteht natürlich der Demotivationsteil, wohingegen, wenn du es einfach vernünftig machst und dich dann als Führungsmannschaft drauf committest, okay, wir fahren jetzt genau nach diesem Prinzip, wir wollen die Probleme sichtbar machen, die uns am Shopfloor das Leben schwer machen, die priorisieren wir dann sauber, dann lösen wir die wichtigsten davon, und dann kann ich auch noch über die Trenddiagramme darstellen, wie sich zum Beispiel jetzt die Fehlerkosten entwickelt haben über die letzten 3-4 Monate und dass die wirklich verbessert worden sind, dann ist das natürlich der extreme Motivationsboost für dein Shopfloor-Management und dein ganzes Unternehmen.
Wobei ich mir das auch, und wir sind natürlich jetzt schon wieder auch am Ende, schon auch eine gewisse Weitsicht von dem Mitarbeiter da voraussetzt, weil dann zu sagen, ich habe was falsch gemacht oder es funktioniert nicht so richtig gut bei mir oder wie gesagt, ich merke jetzt, dass irgendwas nicht so gut funktioniert, dann muss ja auch sozusagen im gleichen Sinne muss ich ja dann wieder anfangen, selber kreativ zu werden. Wie könnte ich es denn ja vielleicht verbessern? Setzt natürlich schon voraus, dass ich einigermaßen motivierte Mitarbeiter habe, die zum einen Dinge beobachten, dann auch benennen können und dann im Zweifel ja sogar auch noch sagen können, ja, hey, so und so könnten wir es perspektivisch verbessern, weil sonst funktioniert natürlich das ganze Ding nicht. Aber da hast du ja gesagt, dass da in der Produktion die Menschen ja sehr, sehr offen sind, auch schon Normalverbindung, verstehe ich, aber trotzdem finde ich es total cool, ja, dass da einfach diese Motivation, das zu verbessern, auch für die Gesamtorganisation zu verbessern. Und wenn du da natürlich dann irgendwie noch ein System hast, was so komplett ineinander greift und kaskadiert nach oben und nach unten sozusagen, dann ist das natürlich schon eine mega Geschichte.
Genau, das hängt natürlich extrem von der Führungskraft ab. Also wenn du, um die Motivation zu erreichen, die du beschrieben hast, wenn du jetzt einen Chef hast, der glaubhaft macht, der dich spüren lässt, dass er sich für deine Probleme interessiert und dass er gemeinsam mit dir die Probleme angehen will. Natürlich kannst du die nicht auch alle als Chef lösen, aber zumindest musst du sie ja mal transparent machen, dass Außenstehende mitbekommen, was denn deine Schmerzpunkte sind. Dann entsteht natürlich genau so ein Verbesserungseffekt, wie du es beschrieben hast.
Mega, Lukas. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch ewig lange weiter sprechen. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Einige neue Einblicke einfach für mich nochmal dabei gewesen. Und wie gesagt, das eine oder andere, wo ich da mal reinschauen durfte in die Produktion, was habe ich da noch mitgenommen? Für mich, als ich damals die Produktion mal durchlaufen durfte, war so immer Mahlzeit, wird irgendwie ganz, ganz häufig gesagt, weil ich da irgendwie mal mittags
ja, genau.
Habe ich das
immer Hände schütteln auch ganz wichtig.
fand ich sehr witzig. Aber wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Insights, die du hier mit uns geteilt hast. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich bei dir in den Podcast kommen darf und wir dann auch nochmal über vielleicht einen anderen Aspekt von Data und Analytics im Produktionsumfeld sprechen dürfen. Und jetzt sozusagen, wie es guter Ton ist hier bei AI or Die, hast du natürlich als Gast die letzten Worte und darfst tun und lassen, was du möchtest. Einzig natürlich nicht Danke sagen, sondern eben Werbung machen, was auch immer du möchtest, noch irgendwelche schlauen Weisheiten zum Besten geben. Ja, the stage is yours. Vielen lieben Dank.
Ja, cool. Nicht Danke zu sagen, fällt mir schwer. Du hast gute Fragen gestellt, um dich vielleicht so zu loben. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Freue mich auch sehr auf unsere gemeinsame Episode, wo wir dann mal speziell so, für meine Zielgruppe ja sehr interessant, wie baue ich eigentlich BI-Reports strukturiert auf und so weiter. Und ich glaube, da kannst du super Inputs dann geben. Was ich gemacht habe und was ich vielleicht auch anbieten würde, ich habe mal einen Quick Guide geschrieben mit 3-4 Seiten, der nennt sich Benchmark-Kaskade. Und da sind wir hingegangen aus über 50 Produktionsunternehmen und haben mal die ganze Zielkaskade, was ich beschrieben habe, Safety, Quality, Cost, Delivery, auf die einzelnen Ebenen runtergebrochen, um mal klarzumachen, auf welcher Ebene brauche ich denn welche Kennzahl, damit genau diese Top-Down, Bottom-Up-Kommunikation entsteht. Wen das interessiert, der kann das vielleicht gerne über die Shownotes erfahren. Keine, denke, könnt ihr da irgendwie verlinken oder so. Von daher wäre das eigentlich ganz, ganz interessant. Und ansonsten, ja, mich einfach gerne auf LinkedIn anschreiben, wenn es irgendwas gibt. Da bin ich auch immer offen.
Ciao, ciao.